Ja, Sascha, da sind wir wieder live. Krypto Uncut, das zweite Mal. Und letzte Woche haben wir groß angekündigt, 11:30 Uhr immer freitags. Und jetzt bei Folge 2 müssen wir schon, vor allem ich, ja, sozusagen an der Stelle uns entschuldigen. Denn es ist Sonntag, knapp 10 Uhr. Und wir nehmen sozusagen Krypto Uncut, unsere wöchentliche Show, gemeinsam mit dem Sascha Röhr von der Conference und mir, nehmen wir jetzt ein bisschen verzögert auf. Finde ich aber gar nicht schlimm, denn es hat sich auch am Markt wieder einiges getan und wir können jetzt zumindest Gewinner der Woche verkünden. Am Freitag wäre das noch nicht der Fall gewesen. Und dementsprechend herzlich willkommen erstmal zu Krypto Uncut, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Entweder auf YouTube im Livestream oder sogar LinkedIn im Livestream. Und später dann wahrscheinlich morgen früh im Podcast im Audioformat. Damit erstmal herzlich willkommen. Hallo Sascha, wie geht's dir?
Wechselhaft.
Wechselhaft. Das heißt.
Die Woche war challenging für jeden, glaube ich. Also wir hatten letzte Woche noch ganz euphorisch am Freitag eine relativ gute Woche und am Abend hat die Welt anders ausgesehen.
Ja, total, total. Also das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Es ist echt super, super viel passiert. Von einer der größten Beschlagnahmungen von Bitcoin, die es so gab. Ist eine News, die jetzt die letzten Tage reinkam. Dann natürlich das größte Blutbad im Krypto-Bereich, ja, davor die Woche. Und das hat natürlich übers Wochenende einige in Aufruhr versetzt. Ich würde aber sagen, lass uns da gar nicht so lange drüber sprechen, denn das ist ja fast schon wieder alter Käse, ja. Und lass es uns aber trotzdem noch mal so ein Stück weit einordnen. Und ich würde sagen, lass uns doch wie immer starten mit den Gewinnern und Verlierern der Woche. Und ich mache mal kurz das Screensharing an. Zack, gehen wir mal hier rüber. Und dann gehen wir mal auf CoinMarketCap und gucken uns das mal an. Tatsächlich habe ich mir in Vorbereitung auf den Termin Freitag, den wir dann ja jetzt verschieben mussten aus meinen Gründen, habe ich mir es Freitag schon mal angeschaut. Und tatsächlich war es Freitag so, es gab de facto keinen wirklichen Gewinner der Woche. Es war so, dass man mit 0,02%, wenn man im Plus lag, irgendwie der Gewinner der letzten 7 Tage prozentual war. Und da waren unter den Top 5 auch noch Stablecoins tatsächlich. Also da war, das zeigt so ein bisschen sinnbildlich, was da in dem Markt die Woche los war. Inzwischen sieht es schon ein bisschen besser aus. BitTensor ist mit 28,81% im Plus, Isina auch mit 23% und World Liberty Financial, ja, der Familie Trump, ist auch mit 7,73% im Plus. Ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu unserem aktuellen Thema, aber ich stelle das nochmal ein Stück weit zurück, denn wir gucken auch nochmal auf die Verlierer der Woche. Und da haben wir Artificial Super Intelligence Alliance. Ich finde es einen wahnsinnig umständlichen Namen, ja. Also ich glaube, hätte ich das Marketingteam dort beraten, hätten wir uns wahrscheinlich was anderes als Namen ausgesucht, Sascha, oder?
Auf jeden Fall.
Also ist so
Ist ja
sperrig.
ASI oder ASA ist doch der Zusammenschluss von diesen drei großen,
Genau, Fetch.
drei
Ja,
Fetch, Open Ocean, oder? Und
ja.
was war's noch?
Ja, es war noch ein drittes dabei. Das war so dieser große Zusammenschluss der AI-Player im Kryptobereich, wo man auch, glaube ich, ganz große Erwartungen hatte und bis jetzt das tatsächlich noch arg hinter den Erwartungen zurückbleibt. Was ich aber spannend fand, Aster, also die BNB-Dex, ist jetzt hier tatsächlich mit 12,9% im Minus. Das ist erstmal nicht so tragisch oder krass, würde ich sagen. Aber wenn wir uns das Ganze mal genauer anschauen, ist es tatsächlich so, dass wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, haben wir hier tatsächlich schon echt einen ganz schönen Preisverfall. So, wenn wir uns hier angucken, der 4.10. bis jetzt heute, also 15 Tage von
Mach mal auf den Monat.
2,1. Bitte?
Mach mal auf den Monat, dann ist es
Yep.
übersichtlich.
Na, warte, genau. Ich zoome nochmal so ein bisschen rein. Ja, also wenn wir uns hier mal zum Beispiel, na, so eines der höheren Stände, $2,25 anschauen und jetzt stehen wir bei 1,14. Also wir haben uns eigentlich innerhalb der letzten 15 Tage halbiert bei Asta.
Das Trading-Volumen ist auch massiv runtergegangen auf BNB wieder. Also der anfängliche Hype, wo wir letzte Woche noch darüber
Ja.
gesprochen haben, dass jeder Meme-Coin im Prinzip explodiert ist auf mehrere Millionen. Die Luft ist ein bisschen raus. Also gerade ist natürlich nach dem Liquidationsevent am Freitag, aber generell verliert BNB gerade wieder Federn.
Ja, definitiv, definitiv. Ich habe dich gerade ein bisschen leiser gehört. Vielleicht kannst du dein Mikro noch mal ein kleines bisschen lauter stellen, aber das nur als kleiner Service-Hinweis. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Der anfängliche Hype ist jetzt, glaube ich, es normalisiert sich, würde ich mal sagen. Und es ist halt die Frage, was ist jetzt tatsächlich, wer macht das Rennen? Ne? Ist es Hyperliquid? Ist es Aster? Es wird ja jetzt so gesagt, dass Aster Hyperliquid frisst und CC, also Binance, da wirklich mega Gas gibt. Es bleibt abzuwarten, wo die Richtung hingeht. Aber ich glaube, das ist schon ein harter Dämpfer jetzt, sich einfach halbiert zu haben innerhalb der letzten 14 Tage. Schauen wir mal drauf, wie sich es weiterentwickelt. Aber ich habe eben gerade gesagt, wir gehen wieder zurück auf die Gewinner der Woche. World Liberty Financial, Familie Trump. Was war da letzte Woche los, Sascha, wenn wir uns das anschauen, was ja einfach das größte Blutbad der Krypto-Geschichte war und was hat die Familie Trump vermeintlich damit zu tun?
Ich glaube, das ist sehr vermeintlich ist, aber jetzt vielleicht ganz kurz zu den Zahlen. Also liquidiert worden sind im Prinzip 19 Milliarden aus dem Markt raus. Es hat also jeder, der irgendwie long oder short war, ist liquidiert worden. Und es haben teilweise bei auch großen Projekten hatten eineinhalbfacher Long hat ausgereicht, dass dann die ganze Position liquidiert worden ist. Anfängliche Aufregung gab es natürlich, weil zu der Zeit war von Trump das Announcement wegen China Tariffs, aber meiner Meinung nach ist es einfach nur ein Vorwand gewesen, weil wenn du die On-Chain-Daten anschaust, hat es erstmal wenig damit zu tun, dass Leute verkauft haben, das, was den Kurs nach unten bewegt hat, sondern dass die Liquidität am Ende weggezogen worden ist von Market Makern auf den Börsen, was natürlich diesen unglaublichen Dip von. Große Projekte wie Atom zum Beispiel haben 95% in einer Minute verloren. Also, es geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Und es war nicht wegen Verkaufsdruck, sondern die Liquidität war einfach nicht da. Und wenn wir jetzt vielleicht mal da auf dieses Bild bleiben, was vielleicht auch ganz wichtig ist für jeden, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, okay, wo geht zukünftig die Reise hin? Das siehst du die Liquidation Heatmap. Ich glaube, in dem Fall greift der Chart auf die Beine, aufs Binance Orderbook zu. Und du siehst quasi in den hellen Bereichen, also in den hellgrünen oder gelben Bereichen, wo ist Liquidität zu holen. Wenn du da mit der Maus drauf gehst, ich weiß nicht, das sehen wir jetzt hier im Stream nicht, aber du müsstest auch, ah genau, da siehst du quasi, wie viel Liquidität da geparkt ist. Also im Moment ist jeder short. Wenn der Kurs dreht, spiket nach oben aus, weil Kurs steigt massiv, wird die ganze Liquidität aus dem Orderbuch von oben mitgeholt und wir lesen dann wieder in den News 500 Millionen an Shorts liquidiert. Das ist im Prinzip da. Wir sehen gerade bei 116.000, da ist so viel Geld gerade geparkt, was im Prinzip abgecatcht werden kann, wo ich sage, ja, wohin werden es die Market Maker drücken? Nach unten oder nach oben?
Ja. Definitiv. Also das ist für mich auch immer so die Frage. Also Marktmanipulation in einem regulierten Markt ist natürlich schwieriger und Leute werden dort zur Rechenschaft gezogen. Market Maker ist jetzt die Frage, ne? Also es gibt, glaube ich, viele gute Market Maker da draußen, die ihren Job sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar graue und schwarze Schafe dort in dem Markt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, sind da nur die Market Maker dran schuld, ja, oder welche anderen Kräfte ziehen da natürlich auch noch mit und können sich dementsprechend die Taschen da voll machen, ja, weil was siehst du da noch, also was könnten noch Faktoren dafür gewesen sein?
Ja, es war, also, es war jetzt alles nicht zufällig, meiner Meinung nach. Also, dieses ganze Liquidationsevent, dass das jetzt zufällig mit den Tariffs-Ankündigungen von Trump zusammenhängt, das kann mir jetzt keiner erzählen. Ich glaube aber auch nicht, dass die Trump-Tariff-Ankündigung alleine für diesen Crash verursacht ist, weil wie oft hatten wir Tariffs-Ankündigungen gesetzt? Also, sicherlich nicht. Hier, Robin HD hatte da eine relativ gute Zusammenfassung. Ich weiß
Ja,
nicht, das hatten wir,
können wir
glaube ich,
drauf
auch,
gucken.
ja, genau. Hat ein bisschen Deep Dive gemacht und hat im Prinzip zusammengefasst, was eigentlich passiert ist. So. Und es ist so, dass ein großer Market Maker 700 Millionen USD auf Binance transferiert hat und Binance die Sicherheiten wohl dementsprechend nicht über Oracles bewertet, sondern über Orderbuchdaten. Also Sicherheiten an USDE, Wrapped, Binance Ether, Wrapped, Binance Sol. Und da gab es wohl irgendwie eine Designschwäche, die da einfach ausgenutzt worden ist, um dann den Preis Talfahrt nach unten zu schicken. Und wenn man natürlich auf Binance alles dumpt, dann ist das natürlich eine Kettenreaktion im Markt, weil dann irgendwo überall die Liquidität fehlt. Und ja, jeder wegliquidiert worden ist.
Dann wurde ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich dann der Handel eingestellt auf Binance. Ne? Das war ja dann auch die News, die da rumgegangen ist. Und dann noch so ein Stück weit das ganze Thema ging auch noch rum, dass Trader auch entschädigt werden sollen für ihre Verluste. Das war aber, glaube ich, nur eine Ente, oder?
Nee, ich glaube, dass das tatsächlich passiert ist. Also ja? Ich habe jetzt die Woche noch ein paar Meldungen gesehen. Ich glaube, 280 Millionen oder so wären entschädigt, was ja eigentlich auch so ein kleines Schuldzugeständnis ist. So.
Ja, total.
Du würdest es ja nicht entschädigen, wenn du nichts dafür könntest.
Ja, korrekt, richtig, ja. Das ist richtig.
Aber das hilft natürlich, 280 Millionen ist natürlich auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Heißen Stein, ja, definitiv, definitiv. Also das ist, Robin hat sich hier echt richtig tief eingegraben und wir verlinken euch den Post dazu nochmal. Wir können aber nochmal weiter gucken. Hoss, der
Kian ist
auch,
wieder da.
Ich wollte gerade sagen, ja gut, der ist aus Frührente zurück, der Gute.
Na, ich sag mal, der hat doch jetzt diese große Stadiontour gehabt mit Hopf zusammen.
Mit Hopf? Und Hopf. Ja, hatten Sie das oder haben Sie das?
Ist noch am Laufen, glaube ich, aber ich habe auf jeden Fall Ankündigungsdaten gesehen, aber Kian war auf Social Media eigentlich weg, so die letzte Zeit, gerade auf Twitter. Am Bottom, am letzten Freitag beim Liquidationsevent, kam bloß ein einziger Tweet rein, kaufen.
Kaufen.
Und das war alles und seitdem ist er wieder da.
Ja, genau, richtig. Und seitdem auch relativ regelmäßig und haut hier alles einiges raus. Er hat auch so an der Stelle gesagt, Trump kündigt 100% Zölle auf China an. Die Überschriften überschlagen sich, Kommentare explodieren und alle tun so, als wäre das jetzt wieder der große Moment. China wird reagieren, Washington wird relativieren, Fristen werden verlängert, Bedingungen angepasst und am Ende wird alles so wie oft revidiert und stillschweigend fallen gelassen. Und
genau das ist passiert. So der Tweet ist ja vom 11. Oktober.
Und genau.
Während der Woche hat sich alles relativiert. Also genau das ist wieder eingetreten.
Korrekt.
Keine Tariffs, alles gut, wir haben super Beziehungen zu China.
Ja. Genau, richtig. Das wurde halt da so ein Stück weit relativ schnell wieder rausgenommen. Aber die Frage ist ja da an der Stelle, und das war das, was ich mit Trump und Trump-Umfeld eben angesprochen hatte oder angedeutet habe. Es wurde ja dann gesagt, Mensch, eine halbe Stunde vor der Ankündigung von Trump wurde auf Hyperliquid neuer Account erstellt und wurde gefundet und ist short gegangen. So. Und da hat natürlich die ganze Welt dann gesagt, naja, Leute, Inside Job, ganz einfach.
Ja, aber also zwei Punkte dazu. Also solche Tariff-Ankündigungen, es ist ja nicht so, dass das nur Trump weiß. Das weiß sein ganzes Team im Weißen Haus und ganz viele Leute drumherum, Pressebüros etc.
Ja.
Also ob das jetzt direkt das Trump-Umfeld ist oder irgendein anderer der 100 Insider, der den Tipp weitergegeben hat, man weiß es nicht.
Ja.
Aber ich habe dazu die Woche einen Tweet gesehen, da hat der Longer ist wohl gefunden worden. Also man hat quasi aufgrund der Wallets, die Wallet gefundet haben, hat man wohl irgendwie, hat CC wohl einen Poster drüber gemacht, wer es war. Und es ist tatsächlich ein chinesischer Großinvestor gewesen. Also wo der jetzt den Tipp hin hat, klar, weiß man nicht. Aber die Argumentation war ja, Market-Daten war klar.
Ja, genau. Also
der gleiche Wahl hat aber auch danach, also jetzt die ganze Woche weiter getradet mit Longs und Shorts und hat auch teilweise wieder Verluste gemacht. Also kann man überlegen, kam das dann deshalb, weil der öffentliche Druck zu groß war, um das ein bisschen zu kaschieren?
Ja,
oder war es tatsächlich Zufall?
Ja.
Wir werden es nie herausfinden.
Aber du weißt ja, wie Krypto-Internet dann ist. Dann sind dann die ganzen Baron
Trump,
Baron Trump Posts rumgegangen und dann war wieder relativ schnell klar, wer es war. Also es ist tatsächlich echt spannend und deswegen sollte man immer mit ein bisschen Abstand auf jeden Fall auf die Dinge draufschauen und gucken, okay, was ergibt denn hier Sinn und was ergibt eventuell auch keinen Sinn. Und dieser Hype, der dann sehr schnell kreiert wird, den sollte man immer mit Vorsicht genießen. Und das ist auch ein gutes Beispiel hier an der Stelle. Denn ich habe mir mal ein Stück weit, der Ash Crypto ist ja auch ein relativ bekannter Influencer im Twitter beziehungsweise X-Space und Umfeld, und da ist so, der hat 2 Millionen Follower, das ist schon eine relativ große Nummer. Ich weiß nicht, wie viel hat Mario Naval? Sascha, weißt du das?
Nee.
Okay, gut, warte.
Hat ja auch mehrere Accounts.
Ich könnte nochmal gucken. Ah nee, das scheint kleinere
Accounts. 2,6.
Ja, okay. Also, ne, einer der größeren im auch Krypto-Umfeld. Und wenn man sich da mal anschaut, was der Gute gepostet hatte, warte mal kurz, hier, da habe ich. Das ist nochmal jetzt ein kleiner Sprung an der Stelle. Aber ich finde es immer ganz wichtig, das mal herauszuheben. Denn was glaubt ihr den Leuten da draußen, denen ihr folgt? Ja, ist aus meiner Sicht immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Er hat nämlich am 14.10. Paul hatte, also James Powell von der Fed, hatte eine Rede gehalten zum Thema Zinsänderungen, also was passiert letzten Endes. Und während er gesprochen hat, beziehungsweise kurz danach, ist dann ein Tweet rausgegangen, auch von Ash Crypto. Und der hat geschrieben, Powell's speech was giga bullish, ja, giga groß geschrieben. Fed QT will end in coming months. 2 more rare cuts confirmed in 2025. Stage is set for parabolic Q4. Also was sagt ihr hier? Die Rede von Paul, die war super, super bullish. Ja, in den kommenden Monaten wird es nochmal Quantitative Tightening geben. Das heißt, es werden weitere Anleihen verkauft. 2 weitere Rate Cuts, also Zinssenkungen, sind confirmed, also bestätigt für 2025. Die Bühne ist gemacht für ein parabolisches Q4, wo ich ganz klar sage, naja, ist das denn wirklich so? Ja, also was hat er denn erzählt? Und man kann sich die Speech von Powell, kann man sich tatsächlich hier auf dieser federalreserve.gov Seite anschauen. Und ich habe mir die mal runtergeladen und habe sie mal analysiert und de facto gab es dort aber auch keinerlei Ankündigungen von 2 weiteren Zinssenkungen. So, warum sollten sie das auch tun? Und in der Vergangenheit der Fed wurden noch nie 2 weitere Zinssenkungen letzten Endes irgendwo schon terminlich angekündigt. Ja, und das ist so, wo ich mich dann immer frage, ey, die Leute hypen wirklich, sagen wir mal, Zwischensätze oder kleinere Anmerkungen schon so in die Höhe, einfach um den Markt zu treiben. Und ich meine, jemand mit 2 Millionen Menschen, die ihm folgen, hat natürlich eine wahnsinnige Reichweite und auch eine wahnsinnige Macht, ja. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig. Also die Rate Cuts wurden so in der Sache nicht bestätigt, ja, und er hatte noch geschrieben, we may approach that point in the coming months, ja, also möglicherweise in den kommenden Monaten endet, wenn die Reserven etwas über dem Niveau liegen, das wir für ausreichend halten, ja, erst dann fangen wir vielleicht an, weitere Zinssenkungen zu etablieren, so, aber so dieses, wie er es geschrieben hat, dass es schon komplett confirmte weitere 2 Rate Cuts gibt, also Zinssenkungen gibt in 2025, und dass das Zeichen ist für ein parabolisches und sehr bullisches Q4, ist halt absoluter Quatsch und ist mit Fakten zu widerlegen.
Ich glaube auch, dass es die Rate Cuts auf jeden Fall kommen werden, weil natürlich auch fettnahe Quellen das mehr oder weniger auch so hintenrum bestätigt haben oder Äußerungen, die sie getroffen haben. Aber man sieht natürlich auch, dass man gucken muss, welchen Quellen man vertraut. Beziehungsweise es ist auch vollkommen egal, ob es jetzt wo oder wie man was liest. Man muss, glaube ich, immer ein bisschen selbst Due Diligence und Own Research machen, ja, weil die Wahrheit liegt meistens irgendwo dazwischen. Und ja, die Frage ist ja, wie sind denn solche Leute auf diese Follower-Zahlen gekommen? So,
es ist also ja, klar. Immer
Hype.
Genau.
Immer Hype, 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 Hype.
Ja.
Es gibt wirklich viele Creator, die machen einen unglaublich guten Job da draußen. Aber ja.
Ja,
genau. Do your own diligence.
Ja, genau, richtig. Also das wollte ich einfach mal so als Beispiel aus dieser Woche herausziehen, wo ich ganz klar sage, natürlich, ne, schau es dir hier an, das wurde über 207.000 Mal angezeigt, wurde über ja knapp 800 Mal geteilt. Also es haben natürlich jetzt echt viele Leute gesehen, die wahrscheinlich dem Ganzen Glauben schenken. Und dann gehen die da raus, sagen wir mal, das sind Leute, die setzen sich mit Krypto nicht tagtäglich auseinander. Die kommen nach Hause von Arbeit, checken die News, checken ihre ja vertrauenswürdigen Influencer und dann kommt da sowas bei raus und die sagen dann, ja geil, ich muss unbedingt nochmal kaufen und Gas geben. Und ob es die richtige Entscheidung ist, ja, ist natürlich dann nochmal das andere. Klar, man sollte auch nicht blind einfach investieren, bloß weil ein Influencer irgendwas tweetet oder so. Ja, also das sollte, wer das macht, ist verloren. Aber de facto ist es einfach nur nochmal ein Beispiel dafür gewesen, dass ihr immer nochmal hinterfragen solltet, was wird da draußen gepostet und dann auch die jeweiligen Quellen dafür suchen und dann dort nochmal nachlesen. Und in Zeiten von AI, nehmt den Text einfach, lasst ihn analysieren und guckt, lasst euch eine Zusammenfassung schreiben, wenn ihr keine Lust habt, 15 Seiten im Detail zu lesen. Disclaimer, habe ich auch nicht gemacht. Ja, so. Also, das ist so das Thema. Was haben wir sonst noch, Sascha? Lass mal weiter gucken. Du hast mir noch mal einen ganzen Sack von Memes geschickt.
Als ja, das machen wir schon auf, die Fische. Wir sind ein paar lustige dabei gewesen. Der Zauberer der Zölle.
Das habe ich ein paar Mal gesehen. Ja, das ist der tatsächlich letzte Woche überall durchgegangen ist. Für die hier zuhören, das ist so eine, ist es Yu-Gi-Oh? Sind das Yu-Gi-Oh-Karten?
Yu-Gi-Oh,
ja. Ja, ne? Yu-Gi-Oh-Karte. Für diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, ist eine Karte, eine Spielkarte. Und da steht oben drüber der orangene Zauberer der Zölle. Hat vermutlich sehr, sehr starke Angriffskräfte und noch bessere Defense-Kräfte und drunter steht, halbiert sofort dein Portfolio. Ja, das ist das, was tatsächlich an den Tagen, als die Märkte zusammengecrashed sind, nach seiner Ankündigung, ist natürlich das sehr, 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 sehr stark durch die Presse gegangen. Genau. So, was haben wir als nächstes?
Ja, das fand ich auch sehr lustig. Da steht drüber, let's set up a perp dex meter to get all the meme coin millionaires into leverage before rugging all the liquidity and sending everything down to 50%. Ja. Und das ist tatsächlich ja schon auch ein bisschen so die Koinzidenz gewesen.
Ja.
Also du hast jetzt mit Hyperliquid und Asta eine Woche oder zwei Wochen davor noch so eine dermaßen starke perp dex meter hochgezogen.
Ja.
Jeder war irgendwie long oder short im Markt. Jeder hat ein bisschen so ausprobiert mit Leverage Trading und dann zack, Teppich weggezogen.
Ja, alle rausgespült. Es gab da aber auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, und ich bin mir auch nicht, ich kann es nicht bestätigen, ich habe das aber auch gesehen, dass wohl ein Influencer tot aufgefunden wurde.
Ja.
Das war irgendwie, ich glaube, ein ukrainischer Trader und Influencer, genau richtig, der in seinem Lambo tot aufgefunden wurde. Weiß nicht, was die Quelle war, ich kann es nicht bestätigen, aber das ist was auf jeden Fall rumgegangen ist. Ist natürlich auch immer, wenn solche Events passieren und Leute wirklich so aus dem Markt geräumt werden, die halt zu stark, ja, also weiß nicht, vielleicht sind die auch mit Fremdgeldern, ja, Family,
was Food, heißt, Friends. Weißt du, zu stark, also in dem Moment, es hat wirklich ein 1,5 oder 2er Hebel gereicht.
Ja.
Das ist ja jetzt eigentlich kein starkes Leverage.
Nee, das nicht. Aber wenn ich mit zu großen Positionen reingehe, die mir in meinem Risikomanagement nicht gut tun, dann, wenn es mich dann, weiß ich nicht, mit 10 Millionen, auch nur mit 1,5 Leverage aus dem Markt räumt, sind halt 10 Millionen weg. So.
Ja.
Und wenn ich die nicht noch irgendwo habe und wenn das vielleicht dann auch noch Gelder sind, die ich irgendwo aufgetrieben habe, ja, um da dran dann nochmal was mitzuverdienen, ist ja auch ganz, ganz viele Leute, habe ich auch vor Jahren schon gesehen, die haben dann gesagt, ja, hier, ich bin Trader, ich kenne mich gut aus, gib mir doch mal Geld. So, ja, auch teilweise Deutsche und auch Leute, die dann gecheckt haben, oh, ich bräuchte für sowas ja eigentlich eine Handels- und eine Verwahrlizenz, wenn ich in Deutschland sitze, ja. Also das sind so Sachen, da fangen Leute einfach aus dem Hobby an, starten das und das kann ich total nachvollziehen und aber nichtsdestotrotz muss das reguliert sein in Deutschland und klar, wenn solche Leute dann mit Fremdkapital aus der Bahn wirft, ja, dann ist es natürlich umso schwieriger. Und was machst du, wenn du mal 10 Millionen verzockt hast oder vielleicht auch nur 2 Millionen oder eine Mio?
Da gab es aber auch die Woche, da gab es wirklich mehrere Fälle. Also ich habe ganz, ganz viele Posts von Leuten gesehen, die sind schon wirklich seit Urzeiten in Krypto, die hat es auch weggeräumt. Also die hat einfach auch mit dem Zweierhebel ihr ganzes Portfolio, was sie sich über Jahre lang aufgebaut haben, weg.
Ja.
Im Wimpernschlag. Da gab es viele, viele traurige Schicksale.
Ja, total, definitiv. Aber das Geld ist ja nicht weg, das hat nur jemand anders.
Ja, es ist nur umverteilt.
Genau. Das ist auch so ein bisschen sinnbildlich. Auch
Ja.
ein Meme, eine schreiende Frau, Crypto is collapsed und der Mann guckt ganz irritiert und ganz panisch und sagt, Zero, Fragezeichen. Und sie wieder schreit, nein, -75%. Und er so, oh mein Gott, zum Glück, ja.
Ganz erleichtert. Aber es ist tatsächlich ist es auch irgendwie so gerade das Mood auf Krypto-Twitter oder generell im Space. Also der Kollaps, so schlimm er war letzten Freitag, war aber jetzt irgendwie für mich, finde ich, auch gefühlsmäßig jetzt nicht so schlimm, wie zum Beispiel damals FTX. Und ich habe mit ein paar Leuten geredet, warum ist es so? Und der Unterschied ist einfach, dass wir bei FTX schon im Bärenmarkt waren. Also du warst im Prinzip schon irgendwo Depri, weil es immer weiter runtergegangen ist. Und das war dann quasi so das letzte Stück, was mehr oder weniger so den ganzen Run beendet hat. Aber da sind wir aktuell noch nicht. So keiner oder die meisten rechnen noch nicht damit, dass wir gerade im Bärenmarkt sind. Klar, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Meinungen. Aber hey, Bitcoin ist immer noch bei 106.000. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, ja, super kritische Geschichte gerade. Gold ist am All-Time-High. Aktien sind am All-Time-High. Also die Leute, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, letzte Woche waren Schlange gestanden, dass die physisches Gold kaufen könnten. Es gibt ja kein größeres Top-Signal.
Ja, genau, richtig. Also ist halt die Frage, welches Event das dann dementsprechend beendet. Da bin
Ich
ich.
glaube, dass jetzt wieder dass eine Rotation losgehen wird. Also da gab es ein paar Grafiken, wo ich die Woche gesehen habe, wo auch belegen, dass in der Vergangenheit, wenn sowas passiert ist, dass Gold quasi am Alltime war oder solche krassen Ansteigerungen gehabt hat, dass dann auch wieder in risikoreichere Assets investiert wird. Also die Frage ist natürlich, wann passiert es und fließt tatsächlich Kapital vom Goldmarkt in Krypto? Und jeder sagt ja in Krypto, ja, woher soll das Kapital kommen, dass jetzt Bitcoin nochmal 50.000 steigt oder so? Ja, woher soll es denn kommen? Jetzt überleg dir mal, wie viel Gold die letzte Woche gemacht hat. So, das Kapital ist da.
Ja, definitiv. Aber würdest du tatsächlich sehen, das ist ja die Frage, welche Gelder fließen da rein? Und um den Goldkurs so nach oben zu bewegen, wer kauft da tatsächlich? Ja, also es wird jetzt nicht nur die Privatanleger sein, die Kurse da so treiben, ja, wenn sie für, weiß ich nicht, 500 Dollar oder Euro Kurs Gold kaufen. Also ist wahrscheinlich nicht der Fall, ist wahrscheinlich auch viel institutionelles Geld. Und es ist halt die Frage, ob dieses institutionelle Geld dann auch shiftet in Krypto und warum, sehe ich jetzt gerade noch nicht so, aber vielleicht habe ich da auch nicht einen richtigen Blick drauf. Aber wäre mal spannend zu sprechen. Ich habe demnächst tatsächlich im Podcast, sind wir gerade in der Planung, es wird wahrscheinlich aber erst Q1 dabei, den Chef Volkswirt von Donner Reuschel, der Privatbank aus Hamburg, zu Gast. Und mit dem könnte man natürlich super über solche Themen auch sprechen, ne? Also welche Implikationen, welche Events müssen denn kommen, damit die Themen da drehen, schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Ja. Und kann ich da
Aber
nochmal
ich glaube schon,
mitnehmen
also
damit.
jetzt auch gerade zum Schluss hin, ist es schon auch viel Retail, glaube ich, was den Preis treibt, weil die Leute kaufen ja immer grün. Das ist ja das Thema. Die Leute kaufen ja immer, immer grün. Hast du TradingView auf deinem Computer drauf?
Nee, habe ich nicht.
Warte mal, dann schmeiße ich dir mal schnell raus.
Aber es gibt doch auch dieses Meme, ja, wenn Bitcoin 120.000 steht, stehen sie alle Schlange. Wenn es bei 80.000 steht, steht nur einer da, ne? Also gibt es auch dieses Meme.
Na, schau mal, das ist der Goldkurs. Hier sind wir am 1. August 2025. Das ist quasi 1,5, 2 Monate her. Und wir haben gemacht von hier auf dem All-Time-High 32%. 32% bei Gold, bei der Marktkapitalisierung von Gold ist
In zwei
insane.
Monaten. In zwei
Insane.
Monaten.
Ja.
Anderthalb eher noch, ja.
Und jetzt gerade hier auch so die letzte Zeit der Anstieg. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir da das Top gesehen haben. Keine Ahnung, no financial advice, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Top war. Oder dass wir jetzt vielleicht nochmal so einen Hochzug auf 4, 5, 4, 6 Anfang nächster Woche sehen und dann das Top. Aber ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen, dass das lang so weitergeht.
Ja, obwohl es wurden ja auch schon Leute jetzt, ja guck mal, der Peak da hinten ist ja
Schau mal, wie hoch
absolut.
das ist jetzt quasi rauszoomt auf Tagescharts.
Ja.
Wir haben hier quasi hier 2015. Was das ist da, also, ich weiß nicht.
Ja.
Wo soll es denn hingehen?
Ja, nach oben.
Ja,
Oder nach
nee.
unten. Oder Sascha, hey, nach unten.
Ja, ich glaube hier so. Aber schmeiß mich gern wieder raus.
Ja, okay. Also, Leute, Gold, also ich habe letztens auch mit einem gesprochen, der hatte dann auch gesagt, so ja, hier Gold und soll ja bis auf 5.000 hochgehen. Ja, sag ich ja, du. Ja.
Vielleicht.
Ja, vielleicht oder auch halt nicht. Ja, so, ne? Alright. Du dann eins haben wir noch. Das habe ich nicht ganz verstanden. Warte mal. Kannst du
Cannot
nochmal?
begin the parabola until we have liquidated the vast majority. And for those who survive, we must drive them fucking insane. Ja,
Also
das ist also der Mut gerade bei im Crypto-Space ist sehr, sehr schwierig. Aber
ja.
ja, jetzt erstmal wieder zu wichtigen Themen.
Genau, wichtige Themen. Ich habe einen Post hier vom Co-Pierre Georg, so spricht man ihn aus, Director von der Frankfurt School Blockchain Center. Und der war zur Anhörung im Bundestag. Und da ging es um Krypto Deutschlands liebstes Stück, nämlich um die Haltefrist von 12 Monaten. Ja? Das heißt, alle diejenigen, die ein bisschen neuer dabei sind, wenn man Bitcoin oder Kryptoassets über 12 Monate hält und Gewinne damit macht, dann kann man das Ganze ja komplett steuerfrei einstreichen. Und da gab es jetzt eine Anhörung im Bundestag dazu und da wird halt gerade die Frage gestellt, ist das nicht eigentlich ein Goodie für oder gut betuchte Kryptoinvestoren, was wir eigentlich so streichen müssten, ja, weil es eine kleine Anzahl an Personen in Deutschland bevorteilt. Das war so die Diskussion oder auch die Begründung von Co-Pierre, was ich soweit mitbekommen hatte. Und ganz Krypto Deutschland ja, ist natürlich nicht seiner Meinung. Und er ist auch so ein bisschen, muss ich sagen, zur, naja, Zielscheibe ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu groß, aber so ein bisschen zum Feindbild der Krypto-Jünger geworden. Ja, also ich weiß, der Block-Trainer Roman hat sich massiv auf ihn eingeschossen und auch einige andere. Und man muss auch fairerweise sagen, er ist der Director vom Blockchain Center und er schießt massiv gegen die Szene. Ja, aber mit vollen Rohren. Und mit sowas macht man sich natürlich dann auch in der Szene keine weiteren Freunde. Und ja, Sascha, was ist dein Take dazu?
Dass mir wenig Beispiele einfallen, wann die zusätzliche oder erhöhte Besteuerung von irgendwas jemals was besser gemacht hat.
Ja.
Die nächste Frage ist ja dann gerade die Leute, die wirklich viel und hohe Beträge in Krypto investieren und die noch in Deutschland sind, aufgrund dieses Vorteils, von denen der Staat ja trotzdem den ein oder anderen Euro bekommt, weil ja nicht alles über ein Jahr gehalten wird. Macht es für die dann Sinn, wenn der Vorteil wegfällt, langfristig in Deutschland zu bleiben oder es ihren Fund oder ihre Assets sonst wo hinzuziehen? So. Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das vielleicht zu kurz gesprungen ist, zu sagen, okay, lass uns das alles besteuern, weil wo geht das Kapital dann?
Ja. Das waren dann auch so ein bisschen die Kommentare darunter, unter dem Post, ja, dass ja dann die Leute alle auswandern würden. Würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen, ob da wirklich alle auswandern, nur weil Krypto jetzt
Ah,
nach,
das sicherlich
na,
nicht.
also das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Aber natürlich, klar, ist es ein gutes Goodie für diejenigen, die in Krypto investieren, ja. Und natürlich trifft es einen kleineren Bevölkerungsteil, der überhaupt in der Lage ist, zu investieren und dann auch noch in solche Hochrisiko-Assets, wie Krypto generell investieren, ja. Das ist so ein Stückchen aus meiner Sicht. Wir brauchen wieder mehr Lobbyarbeit. Also wir brauchen wieder mehr Leute, die sich nachhaltig und auch aus dem Research- und Studienumfeld damit auseinandersetzen, wo Blockchain, wo Krypto in unser System mit implementiert werden kann, wo es Sinn macht, wo es keinen Sinn macht, ja. Und dass das natürlich auch Richtung Politik getragen wird in Berlin. Und da sehe ich auch ganz klar den Blockchain-Bundesverband wieder in der Rolle und in der Pflicht als deutschen Verband da mehr, sagen wir mal, reinzustecken. Ich weiß, da gibt es einige Initiativen, Und dem Verband ging es jetzt auch nicht immer unbedingt gut. Ja, es ist ja immer, umso mehr Mitglieder du hast, umso besser geht's im Verband. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung, das kann ich total verstehen. Aber de facto muss da, glaube ich, mehr wieder gemacht werden. Und das ist natürlich einfach zu sagen von der Seitenlinie, ist wie beim Fußball. Ja, da sind auch 80 Millionen Menschen dann immer Bundestrainer bei der WM. Und ich glaube, wir müssen da einfach auch als Community wieder mehr machen in Richtung Politik. Denn ich war am Dienstag in Berlin auf einem Event, war so von der Insurtech, also Versicherungstech-Welt, so ein Meetup mit so ein paar Vorträgen. Und unter anderem hatte auch Dr. Carsten Brotesser, der ist Mitglied des Bundestages und ist im Finanzausschuss. Und der hat auch, den habe ich ein paar Fragen gestellt, einfach als Gast bei diesem Event, und habe halt gesagt so, hey, grundsätzlich, wie sieht's mit finanzieller Bildung und Intelligenz in Deutschland so aus und wie schätzt er das so ein? Und unter anderem, wie steht's um die Haltefrist? Und da sagt er, ja, schwieriges Thema, gerade Haltefrist ist echt noch nicht vom Tisch und sieht wahrscheinlich eher nicht so aus, als ob das Ding halten würde. Das war so das, was ich daraus genommen habe. Was, glaube ich, für viele spannend ist da draußen. Und Thema finanzielle Bildung, also es gibt ja jetzt diese Frühstartrente, wo du vom Staat irgendwie 10 Euro bekommen sollst, und diese 10 Euro können dann halt in Aktienfonds, ETFs etc. pp. Investiert werden. Und er sagte dann natürlich, dadurch, dass man den Kindern jetzt dieses Geld zur Verfügung stellt monatlich, müssen damit auch Bildungsinitiativen einhergehen. Und dann wurde dort noch die Frage gestellt, ja, wie hoch sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nicht nur eine Aktie oder ein ETF damit zugestreut wird, ja, sondern vielleicht auch mal eine kleine Allokation in andere Assets, wie zum Beispiel Krypto. Und da hat er gesagt, wissen Sie was, die Wahrscheinlichkeit sehe ich bei 0,0%. So, warum? Warum? Weil es muss ja ein politischer Wille da sein, dass der Weg freigemacht wird, dass dieses Geld, was vom Staat kommt, nicht nur in Aktienfonds und ETFs investiert werden kann, sondern auch in alternative Assets, so wie auch immer die dann definiert sind. Ja, aber das muss ja schon irgendwo mit definiert sein, wie das Geld dann sozusagen investiert werden darf. Und wenn das nicht der Fall ist, naja, dann kriegt der Teil des Marktes auch nichts davon ab, oder die Assets, die dort bestehen. Ja, und das hat er gesagt. Und ich glaube, dieses 0,0% verdeutlicht nochmal, dass wir mehr in Richtung auch Bildung, in Richtung Politik machen müssen. Ja, ich nenne es jetzt mal nicht Lobbyarbeit, sondern Bildung und Aufklärungsarbeit in deren Richtung, damit es einfach bei denen auch top of mind ist, ja, gerade im Finanzausschuss. So. Und wenn das halt nicht ist, dann finden wir da auch nicht statt als Community.
Blockchain-Technologie generell liegt ja null auf der Agenda in Berlin. Also absolut gar nicht.
Ja, das genau, aber was wieder sehr, sehr stark auf der Agenda ist, ist natürlich das ganze Thema, wer zahlt denn in Deutschland überhaupt auf Krypto seine Steuern? Wer führt das richtig und sauber ab? Und jetzt mit DAG 8 und CAF, ja, also mit den neuen Regulatoriken, sodass die Börsen, die in Europa sitzen, sozusagen auch untereinander, beziehungsweise die Finanzämter untereinander in den Ländern auch die Infos austauschen dürfen, ist es halt einfach so, dass die Finanzämter ab 01.01.2026 theoretisch Zugriff auf diese Informationen hat und diese Informationen auch anfordern kann. Wie sie diese Datenmengen dann verarbeitet und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das wird ein riesiges Thema werden, weil da liegt riesiges Potenzial. Wir sehen das ja in den ganzen, Datenkäufen, in dem Bitcoin.de-Fall jetzt wieder mit über 4000 Datensätzen. Wenn da kein Volumen dahinter wäre und wenn sie nicht dort vermuten würden, dass da vielleicht auch der eine oder andere seine Steuern nicht sauber angegeben hat, dann würden sie es nicht machen. Und sie haben ja schon mal 7 Millionen damit eingenommen, ja, also da liegt noch mehr. Und deswegen die Finanzämter, und deswegen, das erzähle ich jetzt schon seit über 2 Jahren, dass die Leute das sauber machen sollen, mit Blockbit, mit Cointracking, mit wem auch immer da draußen. Aber dass, wenn ihr anfangt, in Krypto zu investieren, habt da eure Buchhaltung sozusagen sauber, ja, damit ihr einfach nicht in dieses Problem reinlauft.
Ich glaube, dass auch dieses Thema in der Zukunft noch deutlich schwieriger wird, weil viele argumentieren ja damit, ja, die Blockchain ist anonym und keiner kennt meine Wallets etc. etc. Das ist ja, ja klar. Teil der Wahrheit. Ja. Weil am Ende ist es ja so, dass die Blockchain einsehbar, öffentlich und auslesbar ist. Es ist zwar richtig, dass die Wallet jetzt nicht irgendwie mit deinem Namen benannt ist, außer du hast natürlich eine ETH-Name-Adresse oder was weiß der Geier. Aber es lassen sich ja Transaktionen nachvollziehen. Und auch wenn du jetzt irgendwie in der Vergangenheit über Mixer oder sonst irgendwas gegangen bist, das lässt sich alles auslesen.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass nur weil ich jetzt die letzten Jahre keine Steuer gezahlt habe, dass das irgendwann irgendwie weg ist vom Tisch, sondern ich weiß nicht, wie lange rückwärtig kann Steuern
10 Jahre verlangt werden. 10 Jahre meine ich.
Und die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade mit AI haben, die wachsen ja also exponentiell.
Korrekt.
Und irgendwann wird auch der Staat hergehen, wird AI-Tools laufen lassen, wird über die Blockchain drüber fahren, mit Wallets, wo wir wissen, aufgrund der aktuellen Vereinbarung, wir wissen, okay, Coinbase ist zugeordnet Erik Heinemann. Und dann schauen wir mal da rückwärts. So, von welchen Wallets sind die Zahlungen eingegangen? Sind die Wallets mit irgendjemandem verbunden? Etc., etc. Lest mir den ganzen Baum aus und sehe, oh, Moment mal, da hat er hier 5 Bitcoin unterschlagen in 2022 den Gewinn.
Ja, korrekt.
Und solche Sachen werden kommen. Also das ist ein bisschen
total
blauäugige Betrachtung zu sagen, ja, keiner weiß es.
So, ja.
Nee.
Richtig. Wird auf jeden Fall kommen, kommt auch schon. Also da braucht glaube ich, also ja, es gibt natürlich immer die Leute, die sagen, ja, ich bleib komplett im DeFi-Space und keine Ahnung, mach meine Off-Ramps, wo auch immer, ja, aber du, am Ende klappt es eh nie zu 100%, ja, und die Zeit spielt da eher für die Leute im Finanzamt als gegen sie, und von daher, ja.
Gleich sauber aufziehen,
korrekt.
Saubere Steuererklärung, Wallets korrekt. Angeben,
korrekt.
Steuern zahlen. Korrekt.
Genau, richtig. Ja, also das ist ein spannendes Thema. Bleibt abzuwarten, wie es dort weitergeht. Ja, schauen wir mal weiter, Sascha. Wir haben noch ein, zwei Themen. Luxemburg investiert in Bitcoin als Startfonds mit einer Allokation von 1% und hat dort, ich meine, das waren irgendwie um die, war nicht viel, waren irgendwie 7,6 Millionen in dem Fonds jetzt drinne. Ja, der gesamte Staatsfonds ist bei 764 Millionen. Ist natürlich ein Zeichen und ist nett, aber Luxemburg hat da, glaube ich, auch nochmal so eine Sonderstellung und Sonderstatus, ja. Glaube ich jetzt nicht, dass das den großen Effekt in Europa auslöst, dass da alle nachziehen direkt. Wurde auf dem Event, ging es auch dann darum, so ja, warum hat der deutsche Staat seine über 50.000 Bitcoin damals nicht behalten, war auch eine der Fragen. Da war der Dr. Carsten Brotesser, meinte so, was, das hatten wir mal, wir hatten mal 50.000 Bitcoin, ja. die Info lag ihm gar nicht vor. Und da haben wir da noch mal ein bisschen drüber diskutiert, und sagt er, weiß gar nicht, hätten wir mal wohl behalten sollen, ja, meinte er dann so, spaßig, war ganz witzig. Aber de facto ist es ja ganz einfach erklärt, der Staat muss es halt dann bei einer Beschlagnahmung die Assets dann loswerden, ob es jetzt ein Lamborghini, ein VW Golf oder Bitcoin ist, es ist völlig egal. Deswegen, ja, das ist einfach so. Deswegen, selbst wenn sie es gewollt hätten, und ich glaube, das wäre nicht passiert, ja, wär's tatsächlich so gewesen, dass sie es behalten hätten. Aber Thema Behalten von Bitcoin, es gab jetzt eine Beschlagnahmung. Ich springe hier gerade mal rum. USA stellen Bitcoins im Wert von 15 Milliarden US-Dollar sicher. Ich glaube, die haben da jetzt aus irgendeinem organisatorischen, also kriminellen Organisation in Asien, die wohl von einem Unternehmer aufgebaut wurde, geht es wohl um Menschenhandel und so. Und da haben die jetzt es geschafft, 127.000 Bitcoin festzusetzen. Und die sollen wohl auch nach Informationen direkt quasi in die Reserve der Staaten laufen. Also das heißt, die Staaten, die bauen weiter ihr Krypto- bzw. Bitcoin-Vermögen aus und auf. Also da ist ja so ein Beispiel da, wenn man es will, geht das. Ja, muss man nur schauen. Ich glaube, die Offenheit dafür in Europa und auch in Deutschland, gerade bei dem, was man jetzt so sieht, politisch, was passiert, das wird in den...
Ehrlich geht noch. Aber ist nicht der französische Staatsfonds investiert, der nicht auch immer wieder in Blockchain- und Kryptounternehmen? Ich glaube, Frankreich ist da ein bisschen offener wie Deutschland.
Ich weiß, in Blockchain und sagen wir mal, genau, da gibt es einen großen Staatsfonds, der beteiligt sich dann an den Unternehmen zum größeren Teil. Ich weiß nicht, ob es direkt auch in Bitcoin investiert oder wirklich nur in Firmenanteile. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich weiß, dass die da groß investieren. Ich meine aber nicht, dass da auch direkte Bitcoin-Allokationen mit dabei sind. Ja. Aber können wir ja nochmal mitnehmen in die nächste Woche und können das nochmal nachreichen. Ja.
Ja.
Alright. Dann, das hattest du noch rausgesucht, Sascha. Das ist dir noch über den Weg gelaufen.
Stablecoin Supply just hit an all-time high. Also hier auch wieder die Frage, was wir gehabt haben, so wann wird tatsächlich Kapital wieder in Risikoassets geschoben? Mhm. Kapital ist da, also aus dem Aktienmarkt, aus dem Goldmarkt, in Stablecoins. Die Frage ist nur, was ist der Zünder? Also welchen Zünder braucht es, dass Leute wieder in risikoreichere Assets reingehen?
Ja. Dann hatten wir noch Pump.Fun Investigations. Also das heißt, es wird jetzt hier Ermittlungen geben rund um Pump.Fun. Wen wundert es, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Dass es immer wieder mal hier Ermittlungen gibt, aber jetzt ist es zumindest mal hier bei Fox News, war ein kurzer Beitrag dazu letzte Woche.
Ja, genau.
Also ich würde es jetzt nicht wundern, wenn auch irgendwann mal hier so die Pump.Fun-Gründer irgendwann mal früh in eine Meldung kommen, so sind inhaftiert worden in XY.
Ja.
Weil, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite hat natürlich Pump.Fun die letzten eineinhalb, zwei Jahre extrem viel Retail in den Kryptomarkt gebracht, aber es hat ja natürlich auch wenig positive Eigenschaften, weil der Großteil, der darüber gelauncht sind irgendwelche Kabal-Token, die innerhalb von Sekunden geruggt werden oder langfristig geruggt werden.
Ja.
Also es ist eine Handvoll Leute, die tatsächlich davon profitieren.
Ja.
Und der Großteil der Investoren verliert.
Ja,
also da gibt es mal den Golden Shot oder so, wo du sagst, hier ja, Millionaire Overnight kommt immer wieder mal vor, aber da kannst du auch Lotto spielen. So.
Ja, genau, richtig, ja. Also es ist natürlich für das ganze Solana-Ökosystem was natürlich super und man hat natürlich auch in den Peaks gesehen, aus technischer Sicht, was ist Solana eigentlich in der Lage zu leisten oder wo stößt es auch an seine Grenzen? Ich hatte diese Woche eine Aufnahme mit der Patricia vom Superteam Germany und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was das ganze Solana-Ökosystem denn nach oben oder was dem Ganzen geholfen hat. Und da war natürlich auch Pump.Fun ganz kurz mal Thema und sie sagt auch, ja, also es gehört dazu, es ist ein Teil davon, aber ob es das Nachhaltigste ist, ist natürlich wieder eine andere Nummer, ja, und das hat sie dann auch so mit dem Augenzwinkern da an der Stelle gesagt, aber es zeigt natürlich, wie technisch in der Lage Solana ist, was für Voluminas abbilden kann, ne? Also das ist schon auf jeden Fall eine gute Feuertaufe gewesen und das hat natürlich dazu beigetragen, dass diesen Proof dazu bringen, ja.
Ja, aber es sind natürlich auch unglaublich viele Fees für Solana generiert worden. Also
das
natürlich da
massiv.
An der Stelle auch erwähnen.
Ja, genau, richtig. Also hat er richtig gut mitverdient. Was haben wir hier noch? Und ich würde sagen,
World Largest Licensed Crypto Market with 680 Billion Transactions. So, das ist natürlich wieder das, was wir auch jetzt gerade eben schon gesagt haben, wenn der politische Wille da ist,
genau,
dann kriegt man natürlich schon gut was hin. Aber wenn der politische Wille fehlt, nicht.
Ja, genau. Das ist eine gute Überleitung dazu. Ich glaube aber auch, was gerade auch sehr viel passiert in UAE, ist, dass auch stark aufgeräumt wird, weil ich glaube, man hat die letzten Jahre sehr viel reingelassen, was nicht unbedingt zuträglich war. Ja, und jetzt geht's halt auch gerade was Werbung von Börsen, die nicht lizenziert sind in UAE oder Akteuren, die dort Emiratis mit Werbung bespielen, die nicht lizenziertes Geschäft in UAE machen, werden da auch massiv abgestraft. Die räumen da unheimlich auf. Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ja, es bleibt abzuwarten, weil UAE beziehungsweise auch Dubai natürlich immer so ein bisschen so ein shady Touch für einige hat, aber man sieht, viele große Börsen haben eine Dependance jetzt auch dort. Kollegen von Bitpanda haben, meine ich, wann war es, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres, ihre Lizenz auch dort bekommen und haben dann angefangen, dort auch eine Dependance aufzubauen. Also immer mehr Börsen sehen, dass der Markt natürlich als Schnittstelle zwischen Asien und Europa total wichtig ist und ich glaube, das spiegelt sich jetzt hier auch an diesem Beitrag wieder und auch an der Entwicklung, ja, also das ist schon massiv.
Ja.
Alright, dann würde ich sagen,
Paxos ist vielleicht noch, Paxos ist noch eine ganz lustige Geschichte die Woche, die sind kurzzeitig mal zum reichsten Unternehmen der Welt geworden. Hast du das gesehen?
Ja.
mal kurz 300 Trillionen in Assets gemindet.
Ja. Die Freunde. Ja, richtig. Ja, also das ist so, da haben sie ja jetzt aber auch viele schon wieder gefragt, okay, wie kann das überhaupt sein? Also, wie technisch versiert oder professionell ist denn der Emittent, wenn er dann einfach mal quasi 300 Trillionen US-Dollar printet, ja, und war kurzzeitig ja dann dementsprechend richest company on earth. Aber der PayPal-Kurs ist seitdem auch ganz schön gut nach unten gesackt, ne? Also,
Aber 3-0 mehr oder weniger.
Ja. Herrgott.
Was passieren?
Ja, Herrgott, kann schon mal vorkommen, ja. Also welcher Praktikant hatte da seinen dicken Daumen am Werk, ja, ist ja die Frage.
Ja.
Genau.
Und wer gibt es dann frei? Also irgendwo fehlt doch dann da ein Level der Freigabe.
Richtig. Ja, es gibt ja Approval-Prozesse, ja, aber anscheinend hatte der Praktikant dann auch die Möglichkeit, das direkt freizuschießen, ja. Okay, dann hattest du noch was mitgebracht. Warte mal, ich gehe mal hier raus. Warum hatte ich da reingezoomt? Achso, ja, genau.
Das war nochmal zu dem Paxos-Thema.
Genau, nochmal ein Post dazu. Ja, ist die Frage, willst du dazu noch was sagen?
Nee, also da sind wohl mehrere Sachen schiefgegangen zusätzlich, ja. Dass sie 300 Trillionen gemintet haben. Haben sie vorher wohl 300 Millionen geburnt, aus Versehen auch noch, also...
Ja.
Er hat dann den ersten Tag gehabt, ich weiß es, wir wissen es.
Genau. Okay, dann lass noch abschließen.
Airdrop.
Airdrop.
Ja. Also jeder, dann der mal im Monat auch teilweise Leute ihren Airdrop claimen können, die aktiv im DeFi-Netz insgesamt unterwegs sind, EVM, die viel getradet haben, also da kann jeder mal gucken, ob er liable ist, also ob er quasi einen Monat Token claimen kann oder nicht. Mhm. Den Link hauen wir in die Shownotes.
Genau, machen wir. Wie immer, alle Links kommen rein. Ich würde sagen, wir sind bei über 50 Minuten, Sascha. Das war mal ein kurzer Ritt durch all das, was passiert ist. Ich würde auch sagen, in nächster Zeit machen wir eher weniger Themen, dafür mehr Tiefe. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das waren jetzt schon echt super, super viele Sachen. Und ich würde, glaube ich, sagen, lass uns immer mal so auf so ein paar Sachen fokussieren. Klar, ich gebe dir immer noch die Möglichkeit, deine Head-of-Meme-Themen mit einzuspielen, aber...
Könnten da auch nächste Woche jemanden als Interviewpartner reinholen für 5 schnelle Fragen.
Das können wir machen. Lass uns das gerne tun. Und wir hatten ja letzte Woche ein Gewinnspiel. Und ich würde sagen, wir verlängern das nochmal um diese Woche und machen nächste Woche dann das Announcement der Gewinner dann im Livestream. Da dann tatsächlich auch wieder Freitag 11.30 Uhr. Ja, natürlich, das Leben kommt immer mal wieder dazwischen. Das wird sich nicht verhindern lassen. Aber wir probieren schon an 11.30 Uhr am Freitag festzuhalten, so dass dann am Sonntag die Audio-Variante davon live ist. Und wie gesagt, das Audio wird morgen live sein. Sascha, willst du nochmal kurz sagen, was es als Gewinnspiel gibt?
Als Gewinnspiel, wir haben hier ein riesengroßes Paket von der Börse Blofin, also da sind alles Mögliche dran, an T-Shirt, Socken, das sind drin, ist ein Buch drin, das ist...
Bisschen von der Farbgebung Louis Vuitton-Style, ha? Von der Farbgebung.
Ganz nett, ja. Aber wir müssen das Gewinnspiel verlängern, weil keiner wirklich verstanden hat, was zu tun ist.
Ja.
Kommentieren auf YouTube, liken und teilen. Und unter allen, die das machen, ziehen wir den glücklichen Gewinner.
Genau, so machen wir das. Und dann gucken wir nächste Woche nochmal, wer dazugekommen ist. Dann erweitern wir den Pool nochmal und dann verlosen wir das und schicken es an den oder die glückliche Gewinnerin. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein Gewinnspiel. Und ich glaube, wir sollten es auch am Anfang immer nochmal wieder betonen, dass am Ende noch was kommt. Haben wir jetzt heute auch vergessen. Auch nicht unbedingt der Gewinnspiel-Engine zuträglich. Aber ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und am Donnerstag kommt der nächste Crypto Nerds Basics Podcast. Und da drauf die Woche gibt es dann die Folge mit Patricia vom Superteam Germany. Also auch da Abo dalassen und gerne kommentieren, was wir an Themen hier noch so mitnehmen sollen.
Hier, in diesem Sinne, Conference, Datum ist draußen.
Hey, genau.
9. Richtig. Und 10. September nächstes Jahr.
Sehr gut.
Aftermovie ist auch draußen. Also für jeden, der dieses Jahr da war, auf YouTube Conference gibt es das Aftermovie. Und nächstes Jahr sind wir 9.10. wieder im Signal Iduna Park.
Sehr gut. Im Zuhause des Fußballs.
Ja, wir machen das Setting ist dieses Jahr anders. Also der zweite Tag wird komplett aufgemacht für Retail. Mhm. Kostenloser Eintritt. Jeder, mhm. der Krypto interessiert ist, am 10.9. Mhm. Nächstes Jahr Free Access, Signal Iduna Park. Kommt vorbei, hört euch die Talks an, schaut euch die Projekte an.
Werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal teasern, sodass die Leute... Jetzt ist ja eh noch kein Free-Ticket-Claim, ja, von daher machen wir das dann später nochmal. Alright, dann wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Sonntag, genießt es und haut uns gerne mal in die Kommentare, wie gesagt, was wir verbessern können, was euch Spaß machen würde und schöne Woche, guten Wochenstart und macht euch noch einen gemütlichen. Bis dann, ciao, ciao, tschüss. Ciao. So, ich drück mal auf...